werden sich nur wenige daran erinnern, aber ich war tatsächlich 2016 hier zu Zeiten von Markus Gulden und habe hier ein Eheseminar durchgeführt. Ich weiß nicht, kann sich jemand daran erinnern? Aber ich. Ja, wir wohnen jetzt in Karlsruhe, tatsächlich so 500 Meter von der Messe Karlsruhe entfernt, wo zurzeit die Grünen ihren Bundesparteitag haben. Und immer wenn davon die Rede ist, dass sie in Karlsruhe was beschließen, das ist also direkt bei uns um die Ecke. Ich war heute noch mal da, die ganzen Polizeiwagen. Es gibt so eine Atmosphäre der Wichtigkeit, der Bedeutsamkeit für unseren Raum da. Aber da haben wir nicht immer gewohnt. Ich bin jetzt 71 Jahre, bin seit jetzt im siebten Jahr im Ruhestand und, nee, sechs Jahre im Ruhestand. Sechs Jahre im Ruhestand. Ich habe auch angefangen als Jugendpastor in der FEG in Lüdenscheid. Aus der Gegend kommen wir auch ungefähr. Dann waren wir in Hamburg 10 Jahre in der Gemeindearbeit FEG Sasel. Dann bin ich nach Witten gezogen, da war ich 13 Jahre. Ich hätte mir das auch nicht so vorgestellt, dass es alles so lange wird. Und von Witten aus dann nach Karlsruhe, das sind eigentlich so zwei Welten. Witten, das ist ja so die Bundeszentrale und da ist alles geordnet und richtig. Und Karlsruhe war damals ein chaotischer Haufen. Vielleicht erzähle ich an anderer Stelle noch mal mehr dazu. Auf jeden Fall haben wir da unsere Spätzeit verbracht. 15 Jahre war ich dort dann Gemeindepastor und ich bin da im Ruhestand geblieben. Das ist eine spannende Herausforderung, ob man das kann und wie das gelingt und ob man das darf. Dazu werde ich morgen Vormittag, da geht es ja auch nochmal um so ein Thema, erfüllt älter werden an Gottes Seite. Und das hat auch was damit zu tun, nicht im Wege zu stehen. Und das war für mich natürlich auch eine Herausforderung. Ja, und dann jetzt im Ruhestand sind wir weiterhin in der Gemeinde. Ich leite dort einen Kreis für jüngere Senioren, also so zwischen Renteneintritt, also wir sagen immer so zwischen 65, 75, so gemeinsam miteinander das Altwerden lernen. Oder ich glaube, da haben wir noch Leute, die unter 65 sind. Und einen Hauskreis haben meine Frau und ich gemeinsam. Und auch so mache ich immer wieder nochmal so Alpha-Kurs in der Gemeinde. Wir haben 4 Kinder und eines unserer Kinder, unser jüngster Sohn, ist schon bei Jesus. Der hat vor 11 Jahren, ich habe immer meine Frau dabei, die gucke ich immer, ob ich das auch richtig sage hier, vor 11 Jahren Suizid begangen und das hat uns natürlich sehr geprägt. Ist eine eigene Thematik. Und von den verbliebenen 3 Kindern haben wir 9 Enkel, auch jetzt, das sage ich mal keine Zahlen, aber der Älteste ist jetzt gerade 18 geworden. Ich denke mal so ab 4 bis 18 passt das. Also ungefähr passt das. Also. Ja, und damit ihr nicht staunt, ich habe allen Ernstes vor, diese Kappe aufzubehalten. Ich hatte heute Morgen noch einen Arzttermin beim Hautarzt und habe eine spezielle Kopfbehandlung bekommen. Ich wusste nicht, dass ich 3 Tage lang eine Mütze tragen muss jetzt. Und naja, so lernt ihr meine Mütze ein bisschen kennen. Wir haben ein spannendes, ein herausforderndes Thema für heute Abend. Also die Frage nach Führung. Ich gehe mal davon aus, dass, ich sage einfach ihr, ja, dass ihr tatsächlich Interesse daran habt, wie das denn gelingt, wie man erkennen kann, wie Gott einen führt, wie das stattfindet. Aber die Frage ist alles andere als selbstverständlich. Will ich das wirklich, dass jemand mir reinredet ins Leben? Also wir kommen ja aus einer Gesellschaft, also ich bin von Jugend an, von der Schule an so erzogen worden, dass das höchste Erziehungsziel die Selbstverwirklichung ist. Und da passt es gar nicht dazu, dass mir jemand reinredet. Man muss sich emanzipieren, man muss selbst entscheiden, was man will, was richtig ist. Und man ist dann ein Erwachsener, ein reifer Mensch, wenn man nur noch das tut, was man selbst für richtig hält und sich nicht von anderen fremdsteuern lässt. Da hat man ein Leben lang dran zu arbeiten, sich zu befreien von Fremdsteuerung. Und da kommen da Leute her und sagen, ach, ich will mich durchaus fremdsteuern lassen. Nicht von jedem, aber von Gott, von Jesus, möchte ich mir gern reinreden lassen. Das ist schon speziell. Dieser bekannte Vers aus Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich, der ja so ähnlich auch in der Jahreslosung auftaucht, du bist ein Gott, der mich sieht, den kann man schön finden. Immer dann, wenn ich jetzt mal es gebrauchen kann, dass Gott hinguckt und mit mir ist und mich tröstet und mir nahe ist. Aber immer, du bist ein Gott, der mich sieht, immer, das wird doch heiß, oder? Also muss ich mir darüber klar werden, ob ich das wirklich will oder ob ich nur einen Gott haben möchte, der mal, immer wenn ich ihn brauche, rauskommt und mir hilft und dann doch wieder in seinem Nebenraum verschwindet. Oder ob ich tatsächlich sage, ich vertraue darauf, dass du gute Gedanken für mein Leben hast. Ich möchte das, dass du mich führst. Und zwar aus einem ganz eigenen Grund. Und das hat mit Selbstverwirklichung zu tun. Das ist ja ein Wort, das kann man doppelt verstehen. Also bin ich selbst derjenige, der mein Leben verwirklicht? Ich als Subjekt? Oder geht es auch um die Frage, was ist denn überhaupt mein Selbst, was ich verwirklichen soll? Ich möchte gern mein Selbst, meine Identität verwirklichen. Ich möchte gerne das verwirklichen, was in mir hineingelegt ist und möchte mich nicht daran abarbeiten und müde machen, bei dem, was ich nie erreichen kann, was nie für mich gedacht war, was überhaupt nicht zu mir passt. Und dann komme ich schon zu dem Gedanken, dass ich sage, mein Selbst kennt wirklich nur mein Schöpfer, der Vater im Himmel. Und wenn ich ein Interesse daran habe, dass mein Selbst verwirklicht wird, dann besteht mein Interesse daran, dass Gott mich verwirklicht, dass Gott mich zu dem Menschen macht, als den er sich mich gedacht hat, dass er das entwickelt, was als Potenzial in mir drin ist. Ich bin überzeugt, Gott hat einen Plan, der ist sicher nicht, wer weiß wie detailreich, ausgearbeitet, aber einen Plan für unser Leben. Ich gehe da morgen noch mal drauf ein, morgen Abend. Und in dem Maße, wie sich mein gelebtes Leben und Gottes Entwurf decken, in dem Maße bin ich glücklich. Und deswegen habe ich ein Interesse daran, dass Gott in mein Leben hineinspricht. Und das ist ein völlig anderer Ansatz, als den man manchmal auch bei Christen findet. Ich muss das mal ein Stück zur Seite tun, sonst gibt es hier gleich ein Unglück. Nämlich, dass man guckt, ich gehe so weit es geht bis an die Kante. Wie weit kann ich gehen, dass ich nicht abstürze? Was geht so gerade noch, ohne dass ich in die Hölle komme? Das ist nicht mein Interesse. Sondern ich sage, nein, ich möchte gerne wissen, was Gott von mir denkt, wie er sich mein Leben vorstellt. Ich habe das Interesse. Gott muss das nicht gegen mich durchsetzen, sondern ich möchte das. Ich sage das so, wie es im Psalm 86 heißt, Herr, zeige mir deinen Weg, ich will dir treu sein und tun, was du sagst. Gib mir nur dieses eine Verlangen, dich zu ehren und dir zu gehorchen. Ich finde diesen Satz auch in seiner Zweiteiligkeit sehr gut, dass ich so ehrlich bin und sage, ja, das möchte ich, aber ich muss noch hinterher schieben, gib du mir auch das Verlangen. Oder mit Paulus sprechen, Gott ist es, der beides in uns wird, das Wollen und das Verbringen. Ja? Ich habe verstanden, das ist eine gute Lebenskonzeption und jetzt hilft mir auch im Alltag, dass ich das immer wieder auch als Verlangen mit mir herumtrage. Also, damit haben wir eine erste Frage, eine Vorfeldfrage behandelt, nämlich, will ich das überhaupt? Und die ist nicht so banal, wie es am Anfang vielleicht scheinen mag. Will ich das überhaupt? Muss ich mich wirklich fragen? Und die zweite Frage, das ist dann mehr so eine theologisch-dogmatische Frage. Ich will Gottes Willen erkennen. Ja, du liebe Zeit, hat Gott denn einen Willen? Der große Gott, der die Welt geschaffen hat, wenn ich das denn so mal glaube, tut ja lange nicht jeder, der hat echt eine Meinung zu meinem banalen, durchschnittlichen Leben, wo ich einer von 8 Milliarden bin und dann auch noch macht er sich über alles Mögliche Kopf, hat eine Meinung, ob das richtig oder falsch ist. Ist das nicht viel zu groß gedacht von mir? Ist das nicht anmaßend? Hat Gott nicht Wichtigeres zu tun? Ich könnte ihm ein paar wichtigere Themen nennen, als jetzt hier die Gestaltung meiner Biografie. Aber das macht gerade die Größe Gottes aus. Das ist seine Göttlichkeit geradezu, dass er unendlich groß ist, sodass wir das nie fassen können und gleichzeitig jedes Detail sieht. Das kann kein Mensch, das wird vermutlich niemals ein Computersystem können, aber das gehört zum Wesen Gottes. Und ja, Gott hat offensichtlich einen Willen. Jesus sagt, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird ins Reich Gottes kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also Jesus sagt, Gott erwartet tatsächlich, dass ihr den Willen des Vaters tut. Also hat der Vater einen Willen. Und wenn Jesus erwartet, dass dieser Wille getan wird, dann muss der grundsätzlich auch auffindbar, erkennbar sein. Sonst macht es gar keinen Sinn. Ja? Jesus sagt, ich setze einfach voraus, dass der Wille des Vaters für euch erkennbar ist. Probleme dabei sind eine andere Frage. Und dann erst, wenn ihr das erkannt habt, dann ist die Stelle, dass ihr dran seid und den Willen des Vaters tut. Eine andere wichtige Stelle, ich habe immer nur so einzelne wenige hier rausgeholt, Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Also, Jesus geht davon aus, dass seine Schafe, das ist nicht jeder Mann, entfalte ich aber nicht, dass seine Schafe seine Stimme hören und dass sie daraus Konsequenzen ziehen, dass sie folgen. Das ist möglich, sagt Jesus. Meine Schafe, ich erkläre gleich nochmal, wie das funktioniert überhaupt. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Nur eine ganz kleine Nebenbemerkung. Ich kenne eure Gemeinde nicht, weiß nicht, welche Themen ihr habt. Aber es war mal eine Zeit bei uns sehr aktuell, das sogenannte hörende Gebet. Ich finde es hilfreich. Das ist ein Geschenk Gottes, dass man das machen kann. Aber es ist nicht Tugend. Tugend, Ziel Gottes ist, meine Schafe hören meine Stimme. Und da hört nicht jemand anders für mich. Das Normale ist, meine Schafe hören, meine Stimme, das gilt es zu entwickeln. Und klar, es gibt Situationen, wo ich gar nichts mehr höre und wo ich froh bin, dass da andere Brüder und Schwestern sind, denen ich sagen kann, bete du für mich, hör du für mich und sag mal, ob du irgendwas von Gott mitbekommst. Aber Gottes Ziel, das Ziel des Neuen Testaments und auch unser Privileg ist es, dass jeder von uns die Stimme des guten Hirten hören kann, so deutlich, dass er eigentlich weiß, was dran ist, was zu tun ist. Zu dem Ganzen gehört, dass ich überzeugt bin, Gottes Wille ist gut für mich. Wenn ich das nicht weiß, wenn ich immer Angst habe, oh, wer weiß, was dabei rauskommt, wenn ich mich auf Gott einlasse, dann ist alles von Anfang an verkorkst. Es ist der gute Hirte, der sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dieses tiefe Grundvertrauen, das ist etwas, was uns nie abhanden kommen darf. Auch in Lebenssituationen, ich bin jetzt noch gar nicht mal bei den riesen gesellschaftlichen Herausforderungen, wo man sich auch fragen kann, ja, wo ist denn der allmächtige, liebende Vater? Aber auch in der Biografie eines jeden von uns gibt es Situationen, wo man das nicht mehr versteht. Ich habe das ja erzählt in der Einleitung, dass unser Sohn Suizid begangen hat vor 11 Jahren. Ja, da fragt man sich, wo ist der gute Hirte gewesen? Er ist gesegnet worden. Ich konnte seitdem keine Kinder mehr segnen, seit er diesen Weg gegangen ist. Und wir haben gebetet wie die Weltmeister. Und es ist trotzdem so gekommen. Und trotzdem haben wir eigentlich nie gezweifelt, dass es er der gute Hirte ist. Das ist ein Geschenk Gottes, eine andere Thematik. Das ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Das kann man auch gar nicht wirklich erklären, aber so etwas gibt es. Dieses Urvertrauen, er ist der gute Hirte. Egal, was passiert in meinem Leben, Und wenn ich vor den Trümmern meiner Existenz stehe, Gott ist da, Gott ist gut, ich begreife es nicht. Ich stehe da vor und kann es nicht sehen wie Hiob. Und doch werde ich irgendwann einen anderen Zugang, einen anderen Blickwinkel bekommen und es so sehen. Daran halte ich mich fest, er ist und bleibt der Vater, der mich sieht, der Herr, der mich liebt, der mit mir unterwegs ist. Also Gottes Wille ist gut für uns, ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Dann folgt daraus aber auch, Gottes Wille ist für uns verbindlich. Also wir machen das ja oft so, wenn wir irgendwie einen Rat brauchen, dann fragen wir mal drei Freunde und suchen uns dann den Rat aus, der uns am besten gefällt. Fühlen uns dann bestätigt. Der hat das auch so gesehen, ja. Aber wenn ich Gott frage, was sein Wille ist, kann dabei auch rauskommen, dass er Nein sagt. Ich bin ganz entsetzt. Wie Nein? Nein ist auch eine Antwort. Und zwar eine sehr präzise und sehr hilfreiche. Vielleicht nicht die, die ich erwartet habe. Aber wenn ich hingehe und sage, Herr, ich möchte deinen Willen kennenlernen, dann heißt das immer auch, ich bin für deinen Willen offen und ich werde mich darauf einlassen, wenn ich ihn verstanden habe. Auch wenn es Mühe macht. Ich kann nicht vielleicht sagen, ach ja, wenn der Herr es so sieht, dann machen wir es halt so. Das wird im Leben noch mal ein bisschen anders laufen und braucht vielleicht auch seelsorgliche Hilfe. Aber ich habe diese Grundentscheidung getroffen, der Wille Gottes ist gut für mich und ich tue ihn und gehe den Weg, den er mir zeigt und er ist verbindlich. Schließt fast das nochmal zusammen. Man kann Gottes Weg nur gehen und Gottes Willen nur tun, gerne und freiwillig. Wenn ich das nicht gerne und freiwillig tue, wenn ich mich nicht danach sehne und darauf vertraue, dann lebe ich immer gegen mich an. Dann bin ich innerlich gespalten. Da ist so eine Instanz in mir, die sagt, das ist so ein theologischer Überbau, das ist Gottes Wille, mach das mal. Und alles in mir widerstrebt dem. Und ich will es nicht tun. Und dann ist es unheimlich schwer, gegen sich selbst anzuleben, auch als Christ. Führt in eine gesetzliche Frömmigkeit natürlich. Mein Kopf weiß, was alles zu tun ist, was alles richtig ist. Aber ich lebe gegen mein Herz, gegen meine Seele, gegen meinen Charakter, gegen mein Innerstes ein. Man kann den Willen Gottes nur gerne und freiwillig tun. Im Himmel gibt es nur Freiwillige, in der Hölle übrigens auch. Wie wird das möglich? Wie tut Gott das, dass ich seinen Willen überhaupt wahrnehme? Man muss etwas ganz Ernüchterndes sagen am Anfang dazu. Der Mensch von sich aus mit seinen natürlichen Fähigkeiten kann nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Der von Gottes Geist erfüllte Mensch aber beurteilt alles, was ihm Gott zeigt und sagt. Damit ist das Stichwort gefallen. Die Frage nach der, ich sage mal in Anführungszeichen, Methode, wie macht Gott das denn, dass er einem Menschen seinen Willen zeigt? Gott ist ganz anders, Gott ist jenseitig, mit unserem Denken und Fühlen nicht wirklich zu erfassen, aber er hat ein Instrumentarium und das ist der Geist Gottes. Nur, diesen Geist Gottes hat der natürliche Mensch nicht. So wie man auf die Welt kommt, so wie man sich durchwurstelt und dann mehr oder weniger klarkommt, wie alle Menschen lebt, kriegt man das nicht mit, dass es einen Geist Gottes gibt, der uns triggert, der uns Dinge sagt, was ins Ohr flüstert, was ins Herz gibt, der uns in Bewegung setzen will. Umgekehrt aber, wenn der Geist Gottes uns erfüllt, uns in uns ist, dann nehmen wir ganz andere Dinge wahr. Ich will das gleich noch weiter erläutern. Jesus hat das so verheißen, wenn der Geist der Wahrheit kommt, werdet ihr die Wahrheit vollständig erfassen. Er redet nicht nur in seinem eigenen Auftrag, sondern gibt nur das weiter, was ihm gesagt wurde. Also der Geist der Wahrheit hat sicher noch mehr und größere Aufgaben, als mir zu sagen, was Gott von mir will. er verherrlicht Jesus, er kann auch der Gesamtgemeinde, der Ortsgemeinde, aber auch der Christenheit geistliche Zusammenhänge klar machen. Aber der Geist der Wahrheit ist ja in jedem einzelnen Christen drin. Einem Christen, der wiedergeboren ist, und dann kann er seine Funktion wahrnehmen. Ich will das mal an einem Bild deutlich machen, oder vielleicht mache ich da weiter, dass ich hier den Vers Johannes 3 zitiere. Jesus sagt dem Nikodemus: Ich sage dir, wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wer nicht umkehrt und aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in die Königsherrschaft Gottes eingehen. Nikodemus bekommt die Antwort: Die Gabe des Geistes Gottes ist das Schlüsselerlebnis, um überhaupt mit Gott zu leben. Da passiert etwas im Leben eines Menschen. Ich mache so einen kleinen Ausdruck jetzt zum Thema Wiedergeburt und Heiliger Geist, aber das ist wichtig für unser Verständnis. Also, das ist so elementar, so zentral verändert eines Lebens, dass es dafür eigentlich nur einen Begriff gibt. Neugeboren. Du musst ein richtiges Rezept durchführen, du fängst mal wie ein Baby an, alles ist anders, alles muss neu bedacht werden. Dein Leben steht auf völlig neuen Voraussetzungen, die für andere gar nicht nachvollziehbar sind, die den Geist Gottes nicht haben. Aber das Neue am neuen Leben ist nicht, dass ich zu einer Gemeinde gehe, ist nicht, dass ich jetzt jeden Tag bete, ist nicht, dass ich jetzt alles so mache, wie es in der Bibel steht. Das Neue am neuen Leben ist, dass ich Gottes Geist bekomme und dadurch ein neuer Mensch bin. Und nochmal, das ist was so Radikales, dass das Neue Testament dafür die Worte Wiedergeburt, Geburt von oben, neue Geburt braucht. Neues Leben entsteht eben nur als Geschenk von Gott. Und das bedeutet, dass Gott die Fähigkeit hat, in einen Menschen hineinzukommen. Es ist unfassbar. Aber der Heilige Geist wohnt in einem Menschen, der sein Leben Gott gegeben hat. Er kommt hinein in einen Menschen. Und die Gestalt, in der Gott dazu in der Lage ist, ist der Heilige Geist. Der dreieine Gott als Vater und Sohn ist in der Lage, in einer besonderen Gestalt, in der Gestalt des Heiligen Geistes, in einen Menschen hineinzukommen. Und er wohnt dann in mir. Und das heißt, in mir ist so eine Schnittstelle. Und Gott, der gleichzeitig, es ist kompliziert, ich weiß, als Heiliger Geist auch außerhalb ist, kommt in mich hinein, verbindet sich wie Stecker und Buchse. Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind, und kann auch vieles dadurch verdolmetschen. Aber nur, wenn der Heilige Geist da ist. Ich will das an einem Bild deutlich machen. Wir sitzen hier, und hier im Raum ist es einigermaßen still, sofern ich nicht hier rede. Aber es ist nicht annähernd so still. Dieser Raum ist von Hunderten oder Tausenden von Fernsehprogrammen, Radioprogrammen, vom Taxifunk, Polizeifunk durchdrungen. Eure Handys sind alle, wenn sie nicht ausgeschaltet sind, verbunden. Es ist hier wahnsinnig viel Information im Raum. Aber wir können sie nicht erschließen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts von all diesen Informationen, die im Raum sind. Man braucht dazu einen Umsetzer, einen Empfänger, je nach Art dieser Wellen oder Informationen, nenne ich es jetzt mal allgemein, die da sind. Man braucht einen Sender und einen Empfänger. Wenn ich jetzt hier einen Fernsehempfänger habe, dann könnten wir hier uns durchzappen und Hunderte von Programmen uns angucken oder Radio. Ich denke, ihr versteht das Bild. Erst wenn ich diesen Empfänger habe, wird das, was hier im Raum alles gegenwärtig ist, für mich auf einmal wahrnehmbar. Der Empfänger schafft keine Programme. Der Empfänger schafft nichts Neues. Der übersetzt nur, transformiert in eine für mich hörbare Möglichkeit. Diese Welt ist durchdrungen vom Reden und Handeln Gottes, millionenfach. Aber der natürliche Mensch sagt, Paulus kriegt es gar nicht mit. Der sieht das gar nicht, der hört das gar nicht. Erst wenn der Heilige Geist kommt, nehmen wir Dinge wahr, hören wir etwas, sind wir überhaupt empfindsam, dass Gott uns anstößt und wir sagen, wow, das war jetzt aber eine Sache, das war von Gott, das weiß ich jetzt. Wir könnten ganz viele Beispiele nennen, vielleicht wir haben am Ende nochmal so eine Gesprächsrunde in kleinen Gruppen, könnt ihr das ja auch selbst zusammentragen, was für euch da wichtig und entscheidend war. Aber das ist die Voraussetzung. Ich kann nicht einfach sagen, ich nehme jetzt die Bibel und unterstreiche mir die wichtigen Bibelstellen und dann tue ich alles so, wie es da steht. Es wird nicht funktionieren, dann lebe ich gegen mich an. Und ich weiß auch gar nicht, was von all den vielen Dingen für mich speziell wichtig und gültig ist. Zum Glück ist nicht alles gleichermaßen wichtig, sondern Gott hat mit mir Spezielles vor. Und das tippt der Heilige Geist an und macht mir das klar. Also das heißt, ich rede hier nicht über einen natürlichen Vorgang, Gottes Stimme zu hören. Es ist kein intellektueller Vorgang, ich kann der tollste Theologieprofessor sein und 15 Meter Bücher darüber geschrieben haben, was ich alles an Erkenntnis habe. Das muss nichts, aber auch gar nichts aussagen, ob ich Gottes Reden höre. Es ist eine andere Ebene. Ich will das nicht gering achten. Wir brauchen das. Auch so einen neutralen Zugang etwa zur Theologie. Aber auf der anderen Seite gibt es ganz schlichte Durchschnittsmenschen, die nie Theologie studiert haben, die doch erleben, wie Gott zu ihnen redet und ihnen was wichtig und deutlich macht und die Erstaunliches erfahren. Teilweise sogar ohne christlichen Hintergrund aus der Mission gibt es da erstaunliche Berichte. Und dann, wenn ich das jetzt mitgekriegt habe, Gott will was von mir, dann ist mein Gehorsam gefordert, meine Reaktion gefordert. Dann muss ich das, was ich erkannt habe, tun, sonst darf ich mich nicht wundern, wenn Gott sagt, ich brauche dir nichts zu sagen, du tust es sowieso nicht, du tust nur, was du willst. Dann muss ich mich nicht wundern. Aber Gott möchte uns ja führen, er möchte mit uns unterwegs sein und möchte uns umformen, das wird uns auch morgen noch begegnen, zu den Menschen, als die er uns gemeint hat. Was kann ich selbst dazu beitragen? Also, ich denke, wir vergessen das jetzt nicht. Das Wesentliche tut Gott. Ich kann das nicht als Mensch machen, aber ich kann schon etwas dazu beitragen. Und das ist zum Beispiel eine gewisse Sensibilität. Ich finde diesen Vers aus Psalm 32 so schön. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Ja, das gibt auch Menschen, die muss Gott, ich sag's mal im Bild, in den Hintern treten, damit sie überhaupt irgendwas mitbekommen. Aber Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Seit ich verheiratet bin, weiß ich, was das bedeutet von meiner Frau, die leitet mich auch immer. Also wir sind jetzt schon so viele Jahre verheiratet, gehen auf die goldene Hochzeit zu. Ich muss sie nur angucken, ich weiß, was sie denkt, brauche ich gar nicht zu fragen. Da ist was gewachsen an Vertrautheit, an nonverbaler Kommunikation. Also wenn wir irgendwo zu Besuch sind, sehe ich genau, wenn sie der Meinung ist, dass ich jetzt langsam genug gegessen habe. Oder erst recht, wenn ich genug Wein getrunken habe. Da leitet sie mich mit ihren Augen. Unmissverständlich. Es gibt aber einen Trick. Ich gucke einfach weg. Dann weiß ich von nichts. Gott will uns mit seinen Augen leiten. Und das heißt, er erwartet, dass ich auf Blickkontakt gehe, dass ich ihm ihn anschaue, ihm in die Augen schaue, im Bild gesprochen, wir können Gott nicht in die Augen schauen, dass ich hingucke und dass ich nicht daneben gucke und so tue, ist, glaube ich, gar nicht da. Ich höre gar nichts. Und das ist meine Verantwortung, zu sagen, Herr, hier bin ich, ich suche dein Angesicht, ich stehe jetzt vor dir, ich komme zu dir und sage, mit dieser Absicht, rede du zu mir, ich will hören. Und das ist was anderes als ein Gebetsgeplapper, wo ich was ich, das ist Vater unser nur runterleiere oder anderes. Ich kann mich auch von Gott wegworshipen mit Musik und das ist, ohne dass ich Gott in die Augen gucke, dass ich ihm wirklich begegne. Das lässt sich äußerlich nicht festmachen. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber Gott sagt, ich werde dich nicht anbrüllen. Und ich werde dich nicht als Esel und als Maultier behandeln. Erwarte das nicht, dass ich da dich an die Kandare nehme und an dir rumreiße. Aber wenn du hören willst und sehen willst, was ich sage, dann such den Blickkontakt zu mir. Und das ist meine Verantwortung. Es wird mir nicht immer gleichermaßen gelingen. Aber wenn mein ganzes Leben nur hochtourig und im Tralala und in der Unterhaltungswelt und was weiß ich besteht, dann werde ich das nicht mitkriegen. Ich rede hier nicht einer Askese, einem Mönchstum die Rede, sondern es geht um ganz normale Menschen, die wie Jesus auch mal zur Hochzeit zu Kana gehen und das schön feiern. Aber immer in dieser Rufbereitschaft und wenn ich spüre, es ist ein bisschen unsicher gerade, ich kann jederzeit den Blickkontakt zu Gott suchen, weil er da ist und der Heilige Geist sozusagen immer die Verbindung herstellt. Und das heißt, dass ich eben auch auf Empfang bin. Ihr kennt das auch vom Radio, wenn man, zumindest ein altes Radio, die neuen digitalen sind ja nochmal anders, aber wenn du da am Rad drehst und dann ist der Sender nicht sauber eingestellt, dann rauscht das oder es macht kurz weg und sonst was. Also, dass ich mich auch darauf ausrichte, auf Gott innerlich. Dazu braucht es vielleicht auch gewisse Rahmenbedingungen, eine gewisse Stille, eine Sensibilität. Ich weiß, dass Gott jederzeit reden kann, auch im schlimmsten Lärm. Als wir junge Familie waren, meine Frau sich um 4 kleine Kinder gekümmert hat und wir eine liebe Schwester in der Gemeinde, die ihr gute Ratschläge zur stillen Zeit geben wollte. Die waren alle richtig, aber nicht umsetzbar für eine Mutter mit 4 Kindern, die froh ist, wenn sie am Abend überlebt hat. Und Gott hat trotzdem geredet. Gott braucht unsere Stille nicht. Aber umgekehrt, wenn ich zur Stille in der Lage bin, wenn ich Zeit für Gott habe und die dann völlig anders verbrauche und Gott signalisiert, ja, ich habe für alle möglichen Leute ein Ohr und für alles Zeit, nur für dich nicht, dann ist das auch eine Botschaft. Also, unsere Stille ist nicht die Voraussetzung, aber sie ist ein Signal an Gott, sie ist in sich Gebet, Herr, hier bin ich bin hörbereit, bitte rede zu mir. Ich suche die Stille, weil ich dir begegnen möchte. Und es hilft mir dann auch. Und gerade in wichtigen Lebenssituationen. Ich habe schon gesagt, ich muss auch bereit sein, zu vertrauen und zu gehorchen. Wenn ich sowieso tue, was ich will, dann bringt das Ganze nicht. Wichtig ist auch, dass ich nicht an offenkundiger Sünde festhalte, die Gott mir längst gezeigt hat und die ich ändern soll und ändern kann und ändern müsste. Das steht zwischen mir und Gott. Also, wenn der Dackel die Fleischwurst geklaut hat, weiß der ganz genau das, was nicht stimmt. Der verkriecht sich Tag oder so in der Ecke und wagt nicht, dich anzugucken. Der weiß es ganz genau. Und Menschen reagieren auch so. Wenn sie wissen, da steht was zwischen mir und Gott, dann gucke ich Gott nicht in die Augen. Da suche ich ihn nicht auf, sondern da mache ich lieber ein bisschen so weiter. Gott fragt den Kain, ist nicht so, wenn du okay bist? Kannst du den Blick frei erheben? Ich sage jetzt mal, kannst du Gott in die Augen schauen auch? Wenn du aber falsch legst, wenn du nicht fromm bist, wenn du in der Sünde lebst, lauert die Sünde vor deiner Tür. Und du bist damit beschäftigt, bist davon gebunden. Also, wir werden nie sinnlos sein. Das meine ich nicht, dass ich erst zu Gott kommen kann, wenn ich ohne Sünde bin. Aber es gibt vielleicht so was ganz Konkretes. Und ich weiß, dass eigentlich muss ich das jetzt erst in Ordnung bringen. Und dann muss ich das erst in Ordnung bringen. Da führt kein Weg dran vorbei. Bei der Frage, wie erkenne ich Gottes Willen, was soll ich tun, glaube ich, ist auch Geduld ganz wichtig. Also wenn ihr jetzt so Nachrichtensendungen guckt, die Moderatoren, die wollen immer wissen, was jetzt bei den Grünen am Ende rauskommt. Das soll jetzt möglichst schon exklusiv im ersten Interview irgendjemand erklären, wird er nie tun. Man braucht da schon eine gewisse Geduld, um überhaupt mitzukriegen, was läuft. Wenn ich mitkriegen will, was Gott will, muss ich auch Geduld haben. Es gibt Rot und es gibt Grün, aber es gibt an der Ampel auch Gelb. Und das heißt, warte noch. Warte noch. Manches kommt eben später oder auch anders, bis ich das wirklich verstanden habe. Für mich war das immer ein langsames Vorwärtstasten. Ich habe nie in meinem Leben gesagt, ach, das hat mir Gott jetzt klar gemacht. So ist es, so gehe ich. Gerade auch jetzt bei so Berufungsgeschichten, wenn ich eine neue Dienststelle angetreten habe und so. Als ich der Tag, an dem ich die Anfrage nach Hamburg bekommen habe, da war in der Losung das Wort an Abraham, geh aus deinem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft in dein Land, das ich dir zeigen werde. Wow, aber ich bin nicht der Typ, der sagt, da steht's, also warum kann ich darüber nachdenken? Aber es ist ein wesentlicher Impuls. Das nehme ich ernst, als Gottes Wort heute für mich. Und dann gucke ich anderes, passe ich dahin in die Gemeinde. Was macht das für meine Familie? Wie ist das mit meinem Gabenspektrum? Also ich würde das nie an einer einzelnen Stelle festmachen. Wir haben immer eine Zwischenbilanz gemacht, auch gerade wenn es so nicht klar ist, nicht ganz klar ist und ich mich trotzdem entscheiden musste, dann habe ich das Gott vorgelegt und habe gesagt, Herr, so habe ich das jetzt verstanden. Bin nicht sicher, aber es fühlt sich so an, so habe ich das jetzt entstanden, du weißt. So habe ich das jetzt verstanden, du weißt, dass ich deinen Willen tun werde, will. Und wenn du mir nicht noch bis Freitagabend was anderes zeigst, werde ich das jetzt machen. Und wenn es falsch ist, dann mach nochmal einen Stock dazwischen, dass es nicht weitergeht. Ich hatte nie mehr als 50% und eine Aktie Gewissheit. Aber das braucht man und dann kann man gehen und vieles sieht man dann erst im Nachhinein. Und im Übrigen, wenn es nicht ganz um ganz schicksalhafte Fragen geht, es gibt auch oft einen Plan B. Man kommt auch durch Trial and Error weiter und war wohl doch nicht, hab das so als Gottes Weg gesehen. Fangen wir von vorne an, machen wir von jetzt an weiter. Wie geht's? Welche Option habe ich denn jetzt? Also es ist nicht so, als wäre alles dann ein für alle Mal verloren und käme man da gar nicht mehr weiter. Ich muss mal hier meine Schatztruhe holen. Trotzdem gibt es eine wachsende Erkenntnis, eine Sensibilität. Ich habe das ja schon von den Augen, die mich leiten, erzählt. Ich würde es insgesamt die Ehe als ein Bild nehmen. Man kriegt ein vertrautes Verhältnis und weiß vieles. Ich weiß, was ich meiner Frau gar nicht zu Weihnachten schenken muss. Ich weiß auch nicht, was ich ihr gar nicht erst vorschlagen muss. Und ich ahne aber auch, worüber sie sich freut. Und so ist das, finde ich, auch in der Beziehung zu Gott. Ich lerne Gott im Leben als Christ kennen und aufgrund der Erfahrung weiß ich schon an vielen Stellen, ja, das lässt sich mit Gott nicht machen, das wird nichts. Oder das könnte schon so sein. Also ein Wachstum auch in der Erkenntnis, in der Sensibilität, um auf Gott zu hören. Ich zoome das nochmal ein kleines Stückchen näher ran. Wie arbeitet der Heilige Geist? Ich habe gesagt, es ist der Heilige Geist, der uns das klar macht. Der Heilige Geist, wie ich ihn in der Bibel kennengelernt habe, benutzt vielerlei Dinge. Also er kommt nicht einfach als Stimme vom Himmel und wirft keine Flugblätter ab, auf denen genau steht, was ich zu tun habe. Er gebraucht das Wort der Bibel, und zwar nicht nur jetzt so mit einzelnen Bibelstellen, wie ich das jetzt gerade damals im Jahr 1980 ja, im Blick auf Hamburg gehört habe, sondern ich meine insgesamt auch. In der Bibel ist sozusagen die große Autobahnkarte des Willens Gottes abgebildet. Da findest du noch nicht die FEG Kandern, aber die großen Straßen, oh ja, wunderbar. Dankeschön. Das große Gerippe. Und ich muss Gott nicht fragen, Herr, wo ist denn hier der Zoo? Und Gott sagt, hey, was machst du in Berlin? Fahr doch erstmal nach Hamburg, dann gucken wir weiter, wo der Zoo ist. Also wenn ich grundsätzlich falsch mit meinem Leben bin, brauche ich nicht die Hundertstel und Tausendstel versuchen zu klären. Ich muss erstmal die groben Linien richtig haben. Die finde ich in der Bibel. Die Bibel beantwortet nicht jede Frage, hat nicht auf alles detaillierte Antworten, aber doch ganz markante Spuren, was für Gott aus Gottes Augen richtig und was falsch ist. Das Zweite sind aus meiner Sicht andere Christen. Gott gebraucht die Brüder und Schwestern. Wir sind nicht als Einzelkämpfer unterwegs, sondern der Vater im Himmel hat, manchmal staunt man, da sind ja noch Brüder und Schwestern, meine Güte, habe ich eine große Verwandtschaft. Aber die sind ja alle über den Vater verbunden, mit mir. Und er gebraucht solche Menschen. Ich habe das auch selbst erlebt, dass ich manchmal in Gesprächen Dinge gesagt habe, da habe ich mir selbst erstaunt zugehört. Und die Leute haben hinterher gesagt, da hatte ich Gott gebraucht. Und ich vermute, umgekehrt haben wir auch alle schon mal so etwas erlebt, wo du merkst, dass der jetzt gerade vorbeikommt, dass sie jetzt gerade anruft, dass sie mir das geschrieben hat, das war genau Gottes Reden für mich. Gott gebraucht so etwas. Mein Denken, Gott hat uns den Verstand gegeben. Der Verstand ist auch etwas, was vom Heiligen Geist gesteuert wird. Wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen, so als wäre alles logische Denken, kann mit Gott nichts zu tun haben. Nein, nein. Paulus sagt, wir bringen alles menschliche Denken unter den Gehorsam Christi. Ich erlebe das immer wieder. Ich nenne das, es denkt in mir. Ich bin unterwegs, bin im Wald und gerade als ich noch im Gemeindedienst war und jede Woche eine neue Predigt geschrieben habe, dann bin ich immer in den Wald gegangen, wenn ich so, sagen wir mal, so die technische, handwerkliche Arbeit der Vorbereitung gemacht habe und habe gebetet, Heiliger Geist, du bist der beste Prediger, jetzt sag mir mal, was ich sagen soll. Und dann erlebe ich dieses Phänomen, es denkt in mir. Auf einmal kommt das, da muss ich noch schnell mein Diktiergerät raus und heute das Handy und es einsprechen. Es denkt in mir. Da entstehen Gedanken. Gott kann Gedanken gebrauchen, aber nicht jeder Gedanke ist von Gott. Ich darf nur nicht den Verstand ausschalten, aber ich darf ihn auch nicht vergöttern. Aber alles kann Gott gebrauchen. Meine Gefühle. Gott spricht unsere Gefühle an. Wir sind aber sehr verschiedene Menschen. Es gibt sehr emotionale Menschen, die sind sofort Feuer und Flamme. Also ich kenne das ja aus der Jugend, aber schon, da hatten wir ein Mädchen, die jedes halbe Jahr wusste sie ganz genau, dass der Herr ihr jetzt diesen Jungen gezeigt hat. Ich glaube, es waren doch nur die Hormone. Aber Und andere sind natürlich da weniger beweglich bei den Gefühlen. Und trotzdem, wenn Gottes Geist in uns wirkt, dann macht das auch was mit unseren Gefühlen. Ich nenne das so die Balance. Der Friede Gottes äußert sich bei mir in Gefühlen so, dass das ausbalanciert ist. Man überlegt noch eine Zeit, ist es richtig, ist es falsch, gerade bei schwierigen Fragen. Und irgendwann ist es ausbalanciert. Ich bin emotional ruhig darüber und merke, ja, so kann es gehen. Jetzt tue ich den Schritt. Ich habe Frieden darüber. Der Friede, der höher ist als alle Vernunft, der von außen kommt, der von Gott kommt. Also ich habe eine ganze Reihe von Dingen genannt. Ich will das jetzt nochmal hier verdichten. An einer Stelle, ich tue mal hier die Blume weg und brauche jemanden. Ach, Timo, du bist hier der, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß nicht, ob du der Jüngste bist, aber ich traue dir das zu, dass du diese Aufgabe meisterst. Du sollst diese Kerze anzünden und auf dem Teller festtropfen. Traust du dir das zu?
Mit dem
Ja, nicht alle streichen. Der eine muss dir. Ach so.
Mit der Schachtel.
Ja. Ja, die Kerze anzünden und dann mit dem eigenen Wachs. Aha. Ja, siehst du. Auch schwierige Aufgaben löst ein Gemeindepastor. Ich sag ja, es ist eine schwierige Aufgabe. Ja, irgendwann reicht es dann auch. Das soll gerade sein.
Halbwegs, ja.
Guck mal.
Von welcher Seite?
Dankeschön. Das war die entscheidende Frage. Von welcher Seite? Die Kerze ist gerade, wenn sie von allen Seiten gerade ist. Ich kann mir was vormachen. Ich halte, guck so drauf und denke, ach, ist gerade. Und dann gucke ich von der Seite und merke, ey, das ist völlig schräg. Wenn etwas in Gottes Augen wahr ist, wenn Gott etwas will, dann ist es von allen Seiten gerade. Wird nicht immer ganz gelingen. Aber das will damit sagen, dass diese ganzen Werkzeuge ineinandergreifen. Wort Gottes. Wenn Gott etwas will, ist das nichts, was fundamental seinem Wort widerspricht. Wenn das schon in der Bibel eigentlich eindeutig und grundlegend geklärt ist. Dann ist es auch nicht was Unvernünftiges, wo mein Verstand sagt, was ist das für eine verrückte Idee? Gibt immer auch Ausnahmen. Taylor ist losgezogen gegen alle Vernunft und gegen allen Rat von Freunden. Aber im Normalfall ist es kein Fehler zu gucken, passt das? Also ich habe immer auch gefragt, gerade auch bei Aufgaben und Berufungen, kann ich das? Bin ich das? Oder versteige ich mich da? Gott kann mir natürlich noch was dazulegen, aber ich darf das schon mal überlegen, ob das richtig ist. Passt diese Frau zu mir oder auch dieser Beruf, bin ich da richtig? Offene und verschlossene Türen ist auch so eine Sache. Manchmal geht es einfach nicht, öffnen sich die Türen nicht. Aber dann öffnet Gott auf einmal doch eine Tür und ich merke, da kann ich weitergehen. Ich frage meine Freunde, meine Brüder und Schwestern, die sagen doch, das, klar, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich mir so anschaue, doch, mach das, das ist von Gott. Ich kann mir das gut vorstellen. Geh weiter in die Richtung. Dieser innere Friede, das meine ich, es muss von allen Seiten gerade sein. Du hast es wirklich gut gemacht. Also kaum zu toppen. Hoffe, das gelingt auch im Leben, bei der Führung Gottes so. Ich denke, ihr versteht das Bild. Also wenn ich ein sehr emotionaler Mensch bin, dann werde ich schnell sagen, oh, mein Herz sagt, das ist von Gott. Wenn ich ein sehr intellektualisierter Mensch bin, dann mache ich meine Excel-Tabelle, fülle alles ein, sage, guck, da kommt es raus. Unten ganz logisch ist von Gott. Oder wenn ich so ein sehr auf äußere Impulse angewiesen bin, dann bin ich beim kleinsten Widerstand, sage ich, oh, das kann nicht von Gott sein, sonst wäre das ja alles viel einfacher. Oder wenn sich irgendeine Tür auftut, dann laufe ich da gleich durch und merke, oh, das war doch hier ein Irrweg. Ich muss also gucken, was bin ich vom natürlichen Menschen her bereits so, wie bin ich schon geprägt. Und da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Und die anderen Aspekte dann dazu nehmen und schauen, ja, so fühlt es sich gut an. Von der Bibel her, vom Denken her, von meinen Gefühlen her, von dem Votum meiner Brüder und Schwestern. Und tatsächlich, das ist machbar. Wir können so gehen, wir können uns auf den Weg machen. Ich will mit diesen letzten Beispielen jetzt nicht zurücknehmen, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass es ein geistlicher Vorgang ist. Wir haben jetzt nicht eine Checkliste von 5 Methoden und die haken wir alle ab und dann haben wir es richtig gemacht. Es ist und bleibt ein geistlicher Vorgang, der uns nicht verfügbar ist, aber wir können auch als Menschen uns vorwärts tasten. Wir müssen nicht nur warten und sagen, so jetzt bleibe ich mal hier stehen oder sitzen, bis Gott mir die Klarheit schenkt. Und manche kriegen ihr Leben lang keine Klarheit und den Hintern hoch. Sondern ich bewege mich in der Gegenwart Gottes und vertraue darauf, dass im Prozess sich etwas klärt und ich merke, es ist von Gott. Es ist also vor allem eine Frage der Lebenshaltung und der Beziehung. Nur aus der Beziehung zu Gott kann ich diese Nähe haben und auch so intim seine Stimme hören. Ich hatte den Untertitel gewählt, das Abenteuer, wie konkret sich Gott einmischt. Ich finde es wirklich ein Abenteuer. Manchmal sieht man es erst so rückwärtig. Und ich will einfach zum Schluss ein bisschen aus meinem eigenen Leben noch erzählen, weil mir das auch jetzt erst so, seit ich im Ruhestand aufgefallen bin. Nämlich mein Weg in den Dienst der FEGs, in den Pastorendienst. Ich komme aus einer völlig unchristlichen Familie. Meine Eltern waren zwar Kirchenmitglieder, aber außer bei ihrer Hochzeit und bei meiner Konfirmation waren sie nie in der Kirche. Das hat Gott aber nicht daran gehindert, schon sehr früh Dinge einzufädeln, die ich erst im Nachhinein sehe. Mein Vater war, obwohl die Familie nichts mit Glauben am Hut hatte, war im Kindergarten der Freien Evangelischen Gemeinde Essen-Krai. Die hatte damals schon einen Kindergarten. Die Gemeinde war gegenüber der Wohnung meiner Oma, also meiner Mutter, also sozusagen der andere Teil der Familie. Und als kleiner Junge war ich immer in der Wohnung und habe aus dem Fenster geguckt und sah immer gegenüber, wirklich so im Ruhrgebiet, das ist ja alles viel enger als hier jetzt, gegenüber die Freievangelische Gemeinde Essen-Krai. Sah immer, wie die Leute da reingehen und viel Kuchen reinschleppen, das war mir sehr sympathisch. Aber ich hatte in der Zeit sehr wenig Kontakte, außer, dass in meiner Straße von den 4 Kindern, mit denen ich spielen konnte, 3 zur Freikirchen gehörten, 2 zur FEG Essen-Krai und einer zu einer anderen, weiß nicht, Methodistengemeinde oder so etwas. Nun weiß ich ja, wie viele Kinder in der Freien Evangelischen Gemeinde Essen-Krai waren. Lass das mal 20 gewesen sein. Wie wahrscheinlich ist es, dass 2 davon in meiner Straße wohnen? Dann kam ich aufs Gymnasium in Essen-Steele und hatte dort in der meiner Klasse einen Jungen, mit dem ich mich gut verstand. Ich wusste das erst gar nicht. Ich habe den zu Hause besucht. Der kam auch aus Krai. Wir fuhren dann immer mit dem gleichen Bus. Den habe ich dann zu Hause besucht, bis ich das mal so mitkriegte. Die Familie gehört zur FEG Essen-Krai. Die haben mich nicht missioniert, nicht bekehrt, aber ich habe mich da wohlgefühlt. Die haben es ausgestrahlt. Also es war einfach toll. Irgendwann bin ich mal mitgenommen worden, auch das muss eine Sonntagsschulfeier gewesen sein. Es gab ein Geländespiel und wir haben viele Bonbons als Preise gekriegt. Also ich rede hier von einem 10-Jährigen. Da hat Gott was vorbereitet. Dann sind wir umgezogen, als ich etwa 14 war, nach Bochum, aufgrund des Berufes meines Vaters. Und wir sind in ein, denk mal, 8-Familienhaus gezogen und unter uns wohnte der Älteste der FEG, ein Ältester der FEG Bochum. Wie wahrscheinlich ist sowas? Ich finde es also wirklich im Nachhinein ganz markant. Dessen Sohn hat mich dann nicht zur FEG, aber doch mitgenommen in den EC, wo ich so die ersten Kontakte zum Christentum gefunden habe. Das war auch bei mir irgendwie vorbereitet zu dem Zeitpunkt. Wir sind nicht lange in Bochum geblieben, weil mein Vater da mit der Stelle nicht glücklich wurde und sind dann nach Hagen gezogen. Dann suchte ich wieder so ein EC, fand aber keinen, der hatte gerade zugemacht. Und war ich ganz enttäuscht. Aber ihr ahnt schon, was kommt. In meiner Klasse am Fichte-Gymnasium in Hagen war ein Junge, der gehörte zur FEG Hagen und hat mich dahin mitgenommen. Meines Wissens gab es keinen zweiten Jungen, der überhaupt am Fichte-Gymnasium zur Schule ging. Nur dieser eine. Und der saß neben mir. Und so ist das eigentlich weitergegangen. Ich will damit sagen, im Nachhinein gucke ich zurück und denke, das kann gar nicht wahr sein. Ich habe es gar nicht so mitgekriegt. Aber ich glaube, dass Gott mich geführt hat und dass das mein Weg ist. Ich könnte anderes erzählen, sodass ich eigentlich sicher war, hier gehöre ich hin, hier ist mein Platz. Hier soll ich Gott dienen. Und ich denke schon, vieles wird man erst aus der rückwärtigen Perspektive erkennen. Aber ich glaube, wir alle dürfen darauf vertrauen, dass da noch viel mehr abgeht, als wir mitbekommen, als wir zu hoffen wagen, wenn wir im Vertrauen auf Gott einfach mal vorwärts gehen. Auch manchen Umweg gehen, gar kein Problem, aber mit ihm unterwegs sind. Und ich finde, das ist spannend. Das macht ein Leben spannend, so unterwegs zu sein. Es ist nicht Manipulation, dass Gott sagt, das musst du gehen, jetzt 2 Schritte links, rechts. Aber es ist eine Entfaltung des Lebens, der Pläne Gottes mit eigener Beteiligung und mit Erfahrung der Wirklichkeit Gottes. Hier möchte ich für heute Schluss machen. Es gibt ein Handout, das ist wohl noch nicht verteilt. Ne? Da ist auch noch mal die Gliederung von heute drauf. Aber vor allem sind da unten ein paar Fragen zum Nachdenken und zum Gespräch. Und wir haben uns das so gedacht, dass wir so